Ja, heute ist es eine ganz besondere Überraschung, ein ganz besonderer Gottesdienst. Ich sagte zum Hubert eben schon, heute Nachmittag hätte ich euch angerufen. Aber nun kann ich die Grüße persönlich überbringen. Und wenn die Mutti wüsste, dass ihr hier seid, also von zu Hause bringe ich natürlich auch alle Grüße mit. Das ist immer das, was Mutti abschließend sagt, natürlich auch von Christa. Ja, ich habe meine Predigt heute überschrieben. Ist unser Gott der Alte noch? Wir hören ja in der letzten Zeit immer wieder, naja, die Zeiten haben sich geändert und das hören wir ja auch aus unseren Kreisen. Aber ist er der Alte noch? An zwei Texten aus dem Alten und zwei Texten aus dem Neuen Testament möchte ich das mit euch unterstreichen. Der erste Text steht in Malachi 3, Vers 6. Malachi Kapitel 3, Vers 6. Hier sagt Gott: Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert, aber ihr Söhne Jakobs habt nicht aufgehört. Dieser Satz steht nach den Aufzählen in den Texten davor. Man kann auch sagen, ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Wer war Jakob? Ein Betrüger, ein Schlitzohr, zwar ein sehr stiller, harmloser. Bevor er Israel wurde, hat er sich einiges zu Schulden kommen lassen. Und hier muss Gott seinem Volk sagen, ihr habt nicht aufgehört, so zu sein wie Jakob. Betrüger, Mörder, das Blut floss auch im alten Israel. In Micha 5, Vers 1 wird uns zugerufen, Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ich habe mich nicht geändert. Im Neuen Testament ein sehr bekannter Text aus Jakobus. Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung noch eines Wechsels Schatten ist. Und Hebräer Kapitel 7, Vers 24. Hebräer 7, 24. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Dieser aber, der in Ewigkeit bleibt. Ich glaube, so hier und da sollten wir uns mal ins Gedächtnis rufen, dass unser Gott der Alte noch ist. Und dass er sich nicht mit dem Wandel unserer Zeit biegen lässt. Und diese Unveränderlichkeit spiegelt sich ja auch im Gesetz Gottes wider. Und gerade jetzt hier im Lutherjahr merken wir ja die Kämpfe, wie man Dinge von all diesen Dingen streicht. Haben wir noch das unveränderliche zweite Gebot, das unveränderliche vierte Gebot, um nur einige rauszuschälen? Und wir selber hören aus dem Munde Jesu in Matthäus Kapitel 5, in Matthäus Kapitel 5 die bekannten Worte, Verse 17 und 18. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota noch ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis dass dieses alles geschehen ist. Haben wir den Himmel? Haben wir die Erde? Können wir uns auf diese Texte Jesu selbst berufen, dass sich nichts verändert? Aber einer ist im Geschehen, der das absolut verhindern möchte, Satan. Denn das, was man nicht halten kann, sagt er, kann auch nicht von Ewigkeit her sein und auch nicht ewig Bestand haben. Den Anspruch hat es dann verloren. Auf den ersten Seiten der Bibel schon setzt er alles daran, um uns das plausibel zu machen. Das, was Gott euch erzählt, geht nicht. Aber dieser ewige Charakter Gottes, das Gesetz, soll missachtet werden und das macht er uns auf die verschiedensten Weisen plausibel. Die Übertretungen vom ersten Buch Mose, ersten drei Kapitel, bis heute sind dieselben geblieben und sie verstärken sich immer mehr. Mord und Totschlag. Wenn wir in den letzten 14 Tagen Nachrichten gehört haben, dann ist das schon etwas, was uns erschüttern lässt. Und er versucht es auf versteckte Art und Weise immer wieder an uns heranzukommen. Gott hat damals im alten Israel die Patriarchen und Propheten immer wieder gegensteuern lassen. Er hat ihnen immer wieder vorgestellt, Segen und Fluch. Ich meine aus Mose 5, 5. Mose, ihr müsst zu Hause mal das ganze Kapitel lesen, dazu haben wir jetzt keine Zeit. Wie viele Texte beansprucht der Segen? So viel? Und der Fluch? So viel? Warum? Wenn er segnete, sagte er, ich gebe euch alles. Aber wenn ihr, er sprach ja zu Bundesgenossen, aber wenn ihr meinen Bund brecht, dann habe ich Mittel. Pest, wilde Tiere, Seuchen, Gefangenschaft. Und der Fluch war sehr lang. Aber man sollte meinen, dass ihnen der Fluch wohl besser gefallen hat. Denn sie sagen immer, auch zu Jeremia, das, was du uns sagst über Gott und von Gott, wollen wir ganz gewisslich nicht tun. In Offenbarung 12, Vers 12, wird uns dieser nochmal vorgestellt. Offenbarung Kapitel 12, Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und ihr, die ihr darinnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Wehe dem Meer, hören wir es nicht allerorten rauschen, die Überschwemmungen, wehe dem Meer, können wir das heute am besten verstehen? Er hat große Wut. Aber ich glaube, dass der Teufel immer wenig Zeit hatte. Nur kann er das noch ankurbeln. Er hat alles immer daran gesetzt und er hat es nie ruhig angehen lassen. Gottes Bemühen, das Satan immer durchkreuzt, möchte ich an einigen Beispielen deutlich machen. Das Volk musste immer wieder mit dem Wort Gottes erneut vertraut gemacht werden. Wenn wir das Alte Testament lesen und hören, dann fragen wir uns manchmal, na waren die denn so dickfällig? Sind wir heute dickfällig? Sind wir anders, als die damals waren? Und das lag ihm ganz besonders am Herzen. Und einer, der das gut verstand, war damals der Prophet Samuel. Er gründete Prophetenschulen, Ausbildungsstätten, die jeder junge Mann, damals gingen ja meistens nur die Männer in die Schule, es war für diese jungen Männer, stand diese Schule offen. Ellen White schreibt dazu in Patriarchen und Propheten, und das möchte ich euch gerne vorlesen. Wir im Lutherjahr können wohl vielleicht heute kräftige Botschaft vertragen, nicht? Ich male jetzt nicht Renoir, ich male Van Gogh. Ich male schwarz-weiß, aber das tut Gott ja auch, oder? Grauzonen gibt's bei ihm nicht. Die Lehrer waren nicht nur mit göttlicher Wahrheit wohlvertraut, sie standen selbst in Gemeinschaft mit Gott und hatten die besondere Gabe seines Geistes empfangen. Sie genossen wegen ihrer Gelehrsamkeit und Frömmigkeit Achtung und Vertrauen im ganzen Volk. Zur Zeit Samuels gab es zwei dieser Schulen, eine in Rama, der Heimat des Propheten, die andere in Kirjat Jearim, wo damals die Bundeslade stand, später kamen noch andere Schulen hinzu. Die Schüler bestritten ihren Lebensunterhalt selbst durch Landarbeit oder ein Handwerk. Das war für die Israeliten weder befremdlich noch erniedrigend. Man sah es geradezu als Frevel an, Kinder ohne Kenntnis nützlicher Arbeit aufwachsen zu lassen. Gilt das heute noch? Arbeiten die Kinder heute noch pro Woche ihre Stunden im Haushalt ab, wie wir das früher mussten? Was hindert sie daran? Du lächelst. Auf göttlichen Befehl erlernte jedes Kind irgendeinen Beruf, selbst wenn es für den Dienst am Heiligtum bestimmt war, siehe auch unser Heiland. Auch viele gottesfürchtige Lehrer lebten von ihrer Hände Arbeit und noch zur Zeit der Apostel waren Paulus und Aquila nicht weniger geachtet, weil sie ihren Lebensunterhalt durch die Zelttuchweberei verdienten. Die wichtigsten Lehrfächer an diesen Schulen waren das Gesetz Gottes, die Mose gegebenen Unterweisungen, heilige Geschichte, geistliche Dichtung und Musik. Die Unterrichtsart unterschied sich aber wesentlich von der an heutigen theologischen Schulen, an denen viele Schüler wohl Prüfungen ablegen und ich möchte hier dazu fügen, Titel erwerben können, aber sie mit geringerer Erkenntnis über Gott und religiöse Wahrheit verlassen, als sie sie vorher besaßen. An jenen Schulen in alter Zeit war das wichtigste Ziel, allen Studierenden Gottes Willen und die Pflichten der Menschen ihm gegenüber kennenzulernen. In den Berichten der heiligen Geschichte ließen sich die Spuren Jahwes verfolgen. Man erklärte ihnen die großen, in Sinnbildern dargestellten Wahrheiten und im Glauben erfassten sie die Zentralgestalt von allem, das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnahm. Die Musik sollte die Gedanken auf alles richten, was rein, edel und erhebend ist, und im Herzen Andacht und Dankbarkeit gegen Gott wachrufen. Auch in den himmlischen Vorhöfen gehört Musik zum Gottesdienst. Darum sollen wir uns bemühen, in unseren Dankesliedern dem Wohlklang der himmlischen Chöre so nah wie möglich zu kommen. Sehr wichtig ist gründliche Stimmausbildung. Sie sollte keineswegs vernachlässigt werden. Sind das noch Fächer an unseren Schulen? Sie schreibt hier weiter: Gäbe es für unsere heutigen Erzieher nicht mancherlei von den alten Schulen der Hebräer zu lernen, er, der den Menschen schuf, hat auch für seine körperliche, geistige und seelische Entwicklung gesorgt. Deshalb hängt echter Erfolg in der Erziehung ab von der gewissenhaften Verwirklichung der Absichten Gottes. Wenn man bei alledem gebührend Beachtung schenkte, gäbe es in manchen gegenwärtigen Erziehungsmethoden einen gründlichen Wandel. Und im Schatten zum Licht lässt sie auch noch Luther zu Wort kommen, der ja dieses Jahr mehr als auf dem Tablett steht, obwohl nicht immer richtig zu seinen Gunsten. Hier schreibt Luther einem Reformator: Es ist vor allen Dingen gewiss, dass man die Heilige Schrift weder durch Studium noch durch den Verstand erfassen kann. Deshalb ist es zuerst Pflicht, dass du mit dem Gebet beginnst und den Herrn bittest, er möchte dir zu seiner Ehre und nicht zu deiner, in seiner großen Barmherzigkeit das wahre Verständnis seiner Worte schenken. Das Wort Gottes wird uns von seinem Urheber ausgelegt, wie er selbst gesagt hat, und werden die von Gott gelehrt. Hoffe deshalb nichts von deinen Studien und Verstand, vertraue allein dem Einfluss des Geistes. Glaube meiner Erfahrung. Und zum Schluss noch, auch Luther. Über die Universitäten schrieb er, ich habe große Sorge, die hohen Schulen seien große Pforten der Hölle. Sie so nicht emsig die Heilige Schrift üben und treiben sie unter das Volk. Wo aber die Heilige Schrift nicht regiert, da rate ich fürwahr niemanden, dass er sein Kind hintue. Es muss verderben alles, was nicht Gottes Wort ohne Unterlass treibt. Jetzt ist meine Frage, ist das naiv zu glauben? Was diese Leute hier uns sagen. Ja, Satan hat wenig Zeit und er beschleunigt sein Tempo immer weiter. Paulus schreibt in der Bibel in Apostelgeschichte 20 von Spaltungen, die aus der eigenen Mitte kommen. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, die einer Gemeinde passieren kann. Im Artikel Adventisten heute Nummer 8 in Weltworld habe ich auch noch etwas dazu gefunden und zwar schreibt unser Präsident diesen Artikel unter der Überschrift Die allumfassende Gerechtigkeit Jesu Christi. Er zitiert hier zunächst noch einmal Schwester Weidt. Das Geheimnis der Einheit besteht in der Gleichheit der Gläubigen in Christus. Die Ursache aller Spaltungen, Unstimmigkeiten und Gegensätze liegt in der Trennung von Christus. Christus ist das Zentrum, auf das alles ausgerichtet sein sollte, denn je näher wir diesem Zentrum kommen, desto enger werden wir untereinander in Liebe und Mitgefühl zusammenrücken. Und der Charakter und das Ebenbild Jesu werden uns in uns Gestalt gewinnen. Jetzt schreibt hier Ted Wilson weiter. Allerdings scheinen manche Gruppen oder unabhängige Organisationen in verschiedenen Teilen der Welt für sich eine prophetische oder eine korrigierende Rolle in Anspruch zu nehmen, die manchmal zu Kontroversen führt, die dann zu Spaltungen in den Gemeinden und zwischen den Gemeindegliedern führen. Für uns als Gottesgemeinde der Übrigen in der Endzeit ist es wichtig, dass wir auf Christus sehen, um Einheit in den lehrmäßigen und missionarischen Auftrag zu erlangen, den Gott seiner prophetischen Bewegung gegeben hat. Noch einmal lässt der Schwester Weidt sagen, Gott hat eine Gemeinde auf der Erde, die sein auserwähltes Volk ist, das seine Gebote hält. Er führt nicht einige Ableger, nicht einzelne hier und da, sondern ein Volk. Kräftige Worte auch jetzt bei uns im Lutherjahr. Auch bei uns sind manche Dinge im Spiel, die eigentlich vom Eigentlichen ablenken. Sie schreibt hier, lehrmäßig unterrichtet zu sein und missionarisch. Ich greife nur ein Wort auf. Als ich die Predigt machte, wusste ich von diesem ganz zentralen Thema, was letzte Woche in den Gemeinden zur Abstimmung kam, nichts. Frauenordination, auch das ist etwas, was unsere Gemeinde spaltet. Ich habe nur eine Frage. Wird die Mitarbeit und werden die Predigten kraftvoller, wenn ich ordiniert bin? Wenn ich all die Studien durchlaufen habe, die jetzt in unseren Universitäten auf dem Plan stehen? Es herrscht Aufregung in der Gemeinde. Wir wissen, dass Luther und auch Paulus sich von alledem, was sie vorher gelernt haben, distanziert haben. In unserer Lektion kam es heute ja auch etwas zum Ausdruck. Paulus sagt, ich halte alles für Dreck. Ich habe nur noch Jesus Christus und den als Gekreuzigten im Herzen. Sie legten alle diese Dinge ab. Was hatte Luther nicht alles studiert? Sie wurden Menschenfischer in der Hand Jesu Christi, die dort ausgebildet wurden. Und wenn wir uns dann den Text in Apostelgeschichte 4 anschauen, Apostelgeschichte 4, der vorher zitternde Jünger, angstvoll haben sie sich versteckt, war dann zu einem folgenden Text und Ausruf bereit. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, darin sie selig werden müssen, sagt hier die Elberfelder. Will ich selig werden, dann muss ich mich an Jesus Christus halten. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Und dann heißt es nachher in Vers 13, Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes sahen und bemerkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute seien, da verwunderten sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Sie erkannten die Menschen daran, dass sie mit Jesus waren. Die Fischer konnten wahrscheinlich weder lesen noch schreiben, aber sie hatten nachher die Gabe der Sprache. Ja, auch das müssen wir an all diesen Dingen lernen. Auch bei uns sind Dinge im Spiel und wir wollen uns nicht täuschen und lieber demütig sagen, lass das doch Gott machen. Er wird es richtig tun. Christus hat immer wieder angebliche Glaubensansichten korrigieren müssen. Denken wir nur an den einen Fall, die Sadduzäer haben ihn nach der Auferstehung der Toten gefragt. Was musste Jesus ihnen antworten? Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Das ist das Einzige, was wir haben. Die Schrift. Was erwidert Jesus immer wieder? Wie steht es geschrieben? Man hört dann, ja, man muss so und so viel kennen, auch von den anderen. Wenn ich merke, dass mir jemand etwas sagt, was nicht mit der Schrift übereinstimmt, habe ich nicht die gleiche Möglichkeit zu sagen, zeig mir den Text, wie steht geschrieben. Jesus diskutierte nicht, er argumentierte nicht. Er verwies auf die Schrift. Denn diskutieren und argumentieren, das ist das Schlachtfeld Satans. Hat er das nicht schon bei Eva versucht, mit Erfolg? Ja, sollte Gott gesagt haben, lass mal doch mal uns darüber unterhalten. Das funktioniert nicht. Jesus hat es nicht getan und wir sollten uns auf dieses Schlachtfeld auch nicht begeben. Denn das, was die Jünger erlebten, was sie gehört haben, sie merkten, dass sie mit Jesus waren. Hat Jesus das nicht auch über sich ergehen lassen müssen? In Matthäus Kapitel 13, Vers 54. Matthäus 13, 54. Er war hier in seiner Vaterstadt und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat der diese Weisheit? Naja, woher hat er sie denn? Haben wir nicht die gleichen Möglichkeiten, uns am Fuße, an seinem Fuße unterrichten zu lassen? Wozu war der alte Gott noch in der Lage? Gehen wir wieder ins Alte Testament. 1. Könige, Kapitel 3. 1. Könige, Kapitel 3, die Verse 9 bis 12. Hier spricht es von Salomo. Er bittet hier Gott, so gib deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um langes Leben deiner Feinde gebeten, sondern dass du Verständnis erbeten hast, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir auch keiner aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, Reichtum, Ehre, so dass es unter den Königen keinen geben wird wie dich alle deine Tage. Kann das der alte Gott auch heute noch? Salomo bittet um Weisheit. Und jetzt gehen wir wieder ins Neue Testament zu Jakobus. Der gibt uns nämlich den Hinweis in Jakobus Kapitel 1, Vers 5 und 6. Da heißt es, wenn aber jemanden von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der alleine willig gibt, und keine Vorwürfe macht, und er wird sie ihm geben. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln, denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Zweifeln wir manchmal, wenn wir Gott um Weisheit bitten? Wir denken dann immer, jetzt kommt die ganze Fülle. Aber Jesus sagt auch in der Bergpredigt, nur für heute. Du hast nur für das zu sorgen, was dir der heutige Tag schenkt oder bringen wird. Für die nächsten 14 Tage muss ich nicht gerüstet sein. Bin ich dann noch? Wir können um Weisheit bitten. Warum tun wir es so wenig? Wie viel Distanz haben wir noch zu Jesu? Möchten wir denn seine absolute Nähe überhaupt haben? Ist manchmal eng, nicht? Die Rüstung aus Epheser 6. Da darf man nicht zunehmen. Jesus sagt, eure Herzen sind dick geworden. Dann passt die Rüstung mir nicht mehr. Ich darf sie ja nie ausziehen. Auch nachts nicht. Freiheit in ihm bedeutet gebunden sein an ihn. Ich kann nicht das eine ohne das andere haben. Aber Satan möchte alle unsere Bindungen, die wir an Gott haben, durchbrechen. Nur die Bindung an ihn nicht. Und schauen wir uns seine Strategie an. Sein Tempo steigt immer weiter. Das Lustprinzip hat uns doch heute erfasst. Wenn wir die Kinder an die Kindergeschichte denken, es muss der Schuh von Dingsbums, Adidas sein. Wozu ich keine Lust habe, kann mich keiner zu zwingen. Das geht in die Berufswahl, es werden Studien geschmissen. Es muss alles Lust und Spaß machen. Wir haben ja auch so viel Lust und Spaß. Dafür wird er schon sorgen. Aber wie schwer sind Verantwortung und Pflichten zu vermitteln? Wie gesagt, Kinder, du sagtest so lächelnd eben, haben heute dazu keine Zeit mehr. Ich habe die Mühe mir gemacht, herauszufinden, seit wann Erfindungen aufgezeichnet werden. Und ich habe das Jahr 1440 gefunden, da werden Erfindungen schriftlich erfasst. Für uns ist ja das Jahr 1844 spielt eine Rolle. Jesus hält über sein Volk Gericht. Und jetzt war es herauszufinden, wie viele Erfindungen von 1440 bis 1844 sind. 404 Jahre. Es waren 62 in der Tabelle erfasst. Von der Zeit 1844 bis 1986, also nur 140 Jahre, gibt es 170 festgehaltene Erfindungen. Und daraus möchte ich euch nur die wichtigsten rauslesen, die er, Satan, gut gebrauchen kann. Es gibt auch gute Erfindungen, mit Sicherheit. Aber fangen wir an. 1897 kam der Dieselmotor. 1900 das Luftschiff. 1903 Motorflugzeug und Radargeräte. 1906 der Rundfunk. 1912 Atommodell, wir merken, wie das rast. 1915 die Panzer. 1919 Atomzertrümmerung. 1927 das Fernsehen. 1936 die Hubschrauber. 1937 Raketenflugzeug. 1941 Düsenflugzeug. 1945 die Atombombe. 1947 der Computer, 1952 die Wasserstoffbombe, 1954 Atomkraftwerke, 1968 das Internet, 1972 das Handy und 1984 der genetische Fingerabdruck. 20 Dinge, die Satan herrlich gebrauchen kann. Und das nur in 104 Jahren. Diese Dinge haben unsere Welt gravierend verändert. Schlafen wir trotzdem noch? Eigentlich muss das ja so sein, ne? Lauheit, Unbeweglichkeit, auch auf geistlichem Gebiet, macht uns träge. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen hat ja noch eine andere Aussage. Die klugen Jungfrauen schlafen genauso wie die Törichten. Alle schlafen gemeinsam ein. Sie wollten ja zusammen den Bräutigam empfangen. Es wurde draußen dunkler, immer dunkler. Das Warten lähmte. Sie legten sich schlafen, vielleicht sogar an den Straßenrand. Sie wollten ihn ja nicht versäumen. Sie warteten auf den Bräutigam. Und dann heißt es, sie standen auf und schmückten ihre Lampen. Das überlesen wir oft. Wir reden nur immer von dem Öl. Aber sie schmückten ihre Lampen. Mit was schmücken denn die klugen Jungfrauen ihre Lampen? Frage an euch, habt ihr eine Idee? Wir haben doch hier jemanden sitzen, der nächstes Jahr auf seine Hochzeit wartet, oder? Womit würdest du deine Lampe schmücken, die du deinem Tim entgegenhältst? Ja, das steht in der Bibel. Sind das nicht alles Dinge, Blumen, was man finden kann, die deine Sehnsucht ihm zeigen? Schmücken nicht die klugen Jungfrauen ihre Lampen mit Sehnsucht? Und die Törichten schmücken ihre Lampen mit ihren guten Werken, wie das in Matthäus 7 ja steht. Aber die werden nicht ausreichen. Er sagt hinterher, ich kenne euch nicht. Denn der Heilige Geist erinnert uns an die Worte Jesu, die uns immer wieder sehnsüchtig machen sollen und nicht an unsere guten Werke. Die Spaltung bei den 10 Jungfrauen, also bei der Gemeinde, wurde offensichtlich. Und dann erschallte der Ruf, der Bräutigam kommt. Aber der Heilige Geist konnte für die törichten Jungfrauen nichts mehr tun. Und deshalb fleht uns Jesus an, wachet und betet. Lasst euch nicht von all den Dingen ablenken, die heute Ablenkung sind. Ich hatte schon mal gesagt, wir haben so viel Zeit hatten die Menschen noch nie. Aber womit verbringen wir sie? Wachet und betet, fleht Jesus uns an, denn er sagt, ich komme bald und dann kommt mein Lohn mit mir. Amen.